Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Wenn wir unseren Gottesdienst heute Morgen in der Gegenwart Gottes beginnen, dann darf das für uns kein Datum sein, das uns ängstet. Im Gegenteil. Das ist groß, wenn alles vor Gott offenbar wird und wir wollen heute unser Leben in Ordnung bringen. Wir singen das Lied, wir warten dein, o Gottessohn, wovon der Sehnsucht drin steht, auf den Tag, wenn wir Jesus sehen. 123, wir singen alle vier Verse. Wir wollen beten. Ja, das wird uns immer größer, dass du am Ende der Tage wiederkommst. Und oft ist es uns bang, weil unser Leben gar nicht in Ordnung gebracht ist mit dir. Und da wollen wir auch diesen Gottesdienst benutzen und in deinem Licht all das gründlich überprüfen, was vor dir nicht taugt und was vor dir nicht recht ist. Wir bitten dich, nimm uns auch heute Morgen Schuld weg. Wir wollen das vor dir bekennen und bereuen und hassen und lassen. Und hilf jedem von uns zu einer ganzen Umkehr zu dir. Aber wir freuen uns auch, dass du am Ende alles zurechtbringst, was uns heute auch bedrückt und belastet und beschwert. Die Fragen, die Rätsel und die Anfechtungen. Und dass du Gerechtigkeit heraufführen wirst über diese Welt. Darüber freuen wir uns und können nur beten, komm bald, Herr Jesus. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Du, Herr, bist nahe allen, die dich anrufen, allen, die dich mit Ernst anrufen. Amen. Unser Jugendchor singt ein Lied, das einer aus dem Jugendchor gedichtet und die Melodie komponiert hat, Dietmar Höhne.
Oft stehen wir dir im Weg und wollen unser Leben selber gestalten, doch es endet in einer Sackgasse. Dann sind wir vor dir wie Staub, wie ein umgeknickter Grashalm. Wir bitten dich, schenk uns deine Vergebung. Du bist gekommen, dass wir Leben und volle Genüge haben sollen. Fülle du uns ganz neu an mit deinem Heiligen Geist und mit deinen Gaben. So machst du unser Leben reich.
Ja, das stimmt, dass Gott Leben schenkt. Darum sagt Gott Nein zu allem, was nicht Leben ist. Wir lesen aus Offenbarung 20, unsere Schriftlesung von Vers 11 bis Vers 15, vom Weltgericht. Ist heute oft unterschlagen bei Christen. Sie erinnern sich, dass in der Bibel oft von diesem Datum gesprochen wird, auch Jesus in einem ganz unvergesslichen Gleichnis, wenn die Völker geschieden werden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet, Matthäus 25, aber wir lesen jetzt am Ende der Offenbarung vom Weltgericht. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, und die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Abgrund. Das ist der zweite Tod, der feurige Abgrund. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Abgrund. Hier nochmal den Jugendchor. Unsere jungen Leute singen gerne das Lied, das in unserem roten Lichthef kommt, 92. Und da meinen wir, das sollten Sie einmal kennenlernen, weil das gehört zum heutigen vorletzten Sonntag des Kirchenjahres, von dem plötzlichen Kommen Jesu in unsere Geschäftigkeit hinein. Ein Lied, das uns Manfred Siebald aus dem Englischen übertragen hat. Keiner weiß wann, keiner weiß wie. Doch alle werden dich sehen. Haben Sie jetzt alle ein Liedheft oder fehlt es noch wo? In der Übertragung fehlt es sicher noch, vielleicht geht da einer noch, oder sind da auch drüben, sonst geht noch einer rüber. 92. Singen. Nehmen Sie einfach mit, wir ziehen Sie mit. Schlagen auf im Lukas-Evangelium, Kapitel 16. Lukas 16, wir lesen dann, unsere Geschichte geht eigentlich bis Vers 8, wir lesen aber die Verse bis Vers 13 mit, weil sie mit dazugehören. Und es ist kein Zufall, dass sie dastehen. Jesus sprach aber auch zu den Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Der Verwalter sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt, graben kann ich nicht. Muss schon Halunke gewesen sein, wenn er behauptet, er könne nicht mal graben. Ein Fauler. Bursche, auch schäme ich mich zu betteln, ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich, die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich und fragte den ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach 100 Eimer Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach fragte er den zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach 100 Sack Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Herr, öffne uns jetzt die Augen. Amen. Der berühmte Philosoph Blaise Pascal hat einmal gesagt, sorglos eilen wir auf den Abgrund zu. Aber wir haben etwas vor uns aufgebaut, was uns hindert, den Abgrund zu sehen. Welchen Abgrund hat er gemeint? Den Abgrund des Todes gemeint, wo wir alle vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Und ich muss an dieser Stelle sagen, ein ganz schlimmer Feind unseres christlichen Glaubens ist die Behäbigkeit. Man kann so Tag für Tag weiterleben, sagen, naja, und sich gar nicht bewusst machen, wie das ist, wenn wir plötzlich, das wünschen sich ja die meisten von uns, plötzlich abgerufen zu werden, plötzlich vor Gottes Richterstuhl stehen. Und dann bleibt gar keine Zeit, um noch dies oder jenes zu ordnen. Da hat Jesus uns diese Geschichte von einem gerissenen Halunken erzählt. Anstößig ist das von Anfang bis Ende. Das muss man sagen. Aber Jesus hat uns an dieser Geschichte eins deutlich machen wollen. Wenn die Leute schon in der Welt so pfiffig und so clever sind, dann sollten eigentlich Christen die noch übertreffen. Und das ist ganz unverantwortlich. Wenn Christen, die doch die ganzen Zusammenhänge dieser Welt und dieses Lebens kennen, sich so gemütlich, schlafend, faul in ihrem Stuhl zurücklehnen und alles von sich wegschieben. Jesus wollte uns in der Tat aufschrecken. Ich muss das noch ein wenig erklären, warum Jesus gerade solch eine Geschichte wählt. Manche von uns, die lesen Krimis, nicht weil sie die Verbrechen lieben, die da drin beschrieben sind, ich hoffe doch, sondern weil sie sagen, das ist so interessant, wie das abläuft, das ist so ein Gedankenspiel und wie die reagieren. Da ist etwas, ja, das ist ja so bei den Halunken immer. Die haben sowas Pfiffiges, sowas Rasches, die sind auf Draht, die organisieren perfekt und das interessiert einen. Und das will uns Jesus heute als Beispiel vorstellen. Klug handeln. Nicht behäbig sein, nicht gemütlich, nicht so verschlafen, wie es immer wieder in unserem Christenstand vorkommt. Es hat viele Ausleger gegeben, die haben sich gewundert, dass Jesus solche Geschichten erzählt. Warum nicht? Warum soll man nicht am negativen Beispiel auch etwas zeigen können, wenn schon solche verruchten Leute so schnell reagieren? Dann musste ich doch das auch in Bewegung bringen. Jesus hat das ja manchmal getan. Und da soll keiner mehr sagen, Bibellesen sei langweilig. Vielleicht machen wir es zu einer langweiligen Sache, aber Jesus sprach immer so, dass es jeder verstehen konnte. Er hat zum Beispiel einmal den ewigen Gott, den himmlischen Vater, mit einem sehr merkwürdigen Richter verglichen, der sich von einer Frau einwickeln lässt, weil die dauernd an seiner Glocke schellt. Ein wirklich unpassendes Beispiel für Gott. Aber da wollte uns Jesus das zeigen, wie man beten soll. Oder Jesus hat sich selbst verglichen mit einem Dieb, der in der Nacht bei ihnen im Kellerfenster einsteigt. Das ist ja wirklich für Jesus ein unpassendes Beispiel. Aber Jesus wollte uns das Plötzliche, das Unerwartete zeigen, am krassen Beispiel. Und so wollen wir auch heute diese Geschichte hören von einem wahrlich ungerechten Mann. Von einem Kriminellen, der schon wirklich einiges auf dem Kerbholz hat. Aber der uns an einer Stelle zeigen kann, was nötig ist. Ich meine, die Geschichte war damals bestimmt in aller Munde. Heute stünde sie in der Bildzeitung oder im Spiegel oder im Stern. Irgendwo einer der großen Wirtschaftsleute hat da so ein tolles Ding gedreht. Kokain für 150 Millionen geschmuggelt, ist ja schon eine Masse, nicht? Oder 45 Millionen beim VW-Werk abgestaubt und sich dann irgendwo zur Ruhe gesetzt. Eine ärgerliche Geschichte, aber etwas kann man von dieser kriminellen Geschichte noch lernen. Klug handeln. Klug, clever. Rasch, entschlossen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht anfangen, das hat Jesus nie getan, die Welt zu richten. Pharisäerhaft hinzustehen und sagen, das war böse. Jesus hat Ereignisse herauspicken können, und das zeigen können, was wir auch noch vom Schlechten lernen können. Bei den Beispielen ist mir immer nur interessant, dass ich mir keins denken kann, wo Jesus ein Beispiel wählte aus der Welt der Politik oder der Gesellschaftsveränderung. Ich bin froh, dass wir immer dort vorsichtig sein sollen, das Evangelium nicht zu verwechseln mit einer Ideologie. Sonst hat Jesus unbekümmert die krassesten Beispiele gewählt. Das Erste, was wir lernen können beim Klughandeln, ist wissen, was los ist. Wissen, was los ist. Dieser Verwalter hatte ja schon Nerven wie Glockenseiler, wie Stahltrossen. Der muss ja diese Praxis lange getrieben haben, dass er da gut entwendet hat und vor allem auch schlecht gewirtschaftet hat. Warum kam er nie auf die Idee, dass das entdeckt wird? Ja, er hat das eben sehr geschickt getan. Das kommt ja immer wieder vor. Und er war unbekümmert, sein Gewissen schlägt nicht. Das ist schon ein interessanter Mann, wie er eiskalt und mit Berechnung dieses Geschäft treibt. Und plötzlich ist das anders. Plötzlich ist er ganz schnell bei der Hand. Plötzlich handelt er. Da weiß er, was die Stunde geschlagen hat. Und das will uns Jesus zeigen. Wenn sogar Ganoven wissen, was los ist, die wissen genau, wann ihre Stunde geschlagen hat. Dieser ungerechte Verwalter wusste nämlich, ich habe einen Chef. Und wenn dieser Chef einmal dahinter kommt, dann bin ich verloren. Und wenn der einmal wirklich auf der Spur sitzt, dann gibt's kein Ausweichen mehr. Dann bin ich dran. Dann bin ich verkauft. Und was Sie lernen können von diesem Mann und was klug ist, dass Sie Ihre Situation einmal überdenken. Wer bin ich? Was ist los? Was ist los? Was ist mein Leben heute 1987? Wo bin ich? Und da ist in der Tat so, dass wir, wenn wir uns vergleichen mit diesem ungerechten Mann, ja übrigens, wir brauchen ja gar keine Steine werfen auf den ungerechten Mann. Wir sind dem ja sehr viel ähnlich. Die Dinge unseres Lebens verwalten wir nur. Das Wort vom Haushalter hat Jesus gern benutzt, wenn er unser Leben beschrieben hat. Meinen Leib, den muss ich hergeben. Und meine Seele verwalte ich. Diesen herrlichen Herbsttag, den wir haben, das ist ein Stück, das uns Gott schenkt in seiner Güte, das Geld in unseren Taschen nur zur Verwaltung. Selbst meine Frau muss ich einmal verlassen. Meine Kinder werden einmal mein Haus verlassen. Das ist alles nur zur Verwaltung da. Mein Beruf, in dem ich stehe, Ihre Stellung, wo Sie arbeiten, im Büro, in der Fabrik oder wo Sie sind nur Verwalter. Und darum ist das Bild doch sehr gut und passend für uns. Da lebt er Tag für Tag, so denkt über nichts nach. Der hat diese Nerven wie Stahltrossen und kümmert sich um nichts. Der denkt nicht an seine Zukunft. Der fragt nicht einmal, ob das richtig ist, was er tut. Aber als er es merkt, jetzt ist mein Chef dran, mir in meine Karten zu gucken, dann weiß er, ich habe gar keine Chance mehr. Und darin ist er den Kindern des Lichts überlegen. Der Mann, der weiß, welche Stunde geschlagen hat. Wie gibt es das immer noch bei Christen, diese Sprüche, mit denen sie sich herausreden, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht ist und so. Doch! Psalm 90 steht das Gebet, Herr, stelle unsere unerkannte Sünde ins Licht vor dein Angesicht. Herr, lass mich heute die Sünde sehen, die mir immer noch verborgen ist, die ich noch gar nicht wahrhaben will. Es sind so viele Dinge, die wir gar nicht registrieren und die doch vor Gott uns belasten und beschweren. Herr, stelle mir meine unbekannte Sünde ins Licht vor dein Angesicht. Klug werden kann man nicht durch einen Trainingskurs und nicht durch ein Buch, das man liest, das ist auch keine Frage meiner Intelligenz, sondern dieses Klugwerden hängt ab, ob der Heilige Geist mir den klaren Blick für mein Leben gibt, kritisch und nüchtern mein Leben zu überdenken. Und heute zu manchem, was vielleicht alle Menschen tun, und ich sage, ich darf das nicht tun, weil es vor Gott nicht recht ist. Herr, beleuchte es mir. Ich will kein ungerechter Haushalter sein. Und wenn, dann will ich rasch handeln, will wissen, was los ist. Muss einmal Rechenschaft geben von jedem unnützen Wort, das ich geredet habe. Sie wissen, wie viel gern ich rede. Müssen wir uns mal bewusst machen, von jedem unnützen Wort. Wissen, was los ist. Wie können Christen nur so gleichgültig in den Tag leben? Da sollte man lernen von diesem Gauner, von diesem Erzhalunken und heute sein Leben ordnen. Und dieser Mann weiß, was Schuld ist. Dass die Gerechtigkeit des Chefs Schuld strafen muss, unerbittlich. Das weiß der. Und er weiß, da kann er nicht viel Worte machen und nicht noch in einen Rechtshändel eindrehen. Die Schuld ist klar, da gibt's gar nichts zu leugnen. Das gehört zuerst dazu, zum Klugsein, wissen, was los ist. Zweiter Punkt, tun, was nötig ist. Da ist dieser ungerechte Verwalter uns auch an dieser Stelle ein Vorbild. So abschreckend er für uns sein sollte in seinem ganzen Umgang mit den anvertrauten Gütern, aber dass er sofort handelt. Er kommt auf einen Schleichweg, den er sich aussucht. Manche Ausleger haben versucht, an dem kriminellen Verhalten dieses Verwalters etwas herumzudeuteln. Besonders in der angelsächsischen Welt behaupten die, das sei überhaupt nicht erlaubt gewesen, Zinsen zu machen. Und der Chef hätte Zinsen einberechnet und der Verwalter hätte die nur abgezogen, hätte darum etwas Gutes getan. Ich glaube, dass all diese Versuche falsch sind. Wenn wir an dem Verbrechen, das geschieht, irgendetwas beschönigen. Sondern Jesus will das eine uns sagen, solche Halunken in der Welt, die wissen, was man dann tun muss. Und die wissen, beim Chef habe ich verspielt, da gibt's keine Rettung mehr. Jetzt brauche ich jemand, der für mich eintritt. Ich brauche jemand, der mir gnädig ist. Der hat da nie danach gefragt. Er hatte sonst nur noch Freunde, die mit ihm das Geld zum Fenster hinausgeworfen haben, aber jetzt braucht er jemand, der für ihn auch noch eintritt, wenn er in Not ist. Und darum macht er jene merkwürdigen Schulderlässe, die natürlich widerrechtlich sind, meines Erachtens, um sich Freunde zu machen mit Geld, das ihm gar nicht gehört. Das ist so ein schofles Verhalten. Aber was uns Jesus zeigt, ist toll. Ihr merkt, meine Lage ist verloren. Da setzt er alles auf eine Karte. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Muss ich Sie einmal fragen, haben Sie so in Ihrem Leben schon einmal gründlich sich gefragt, was soll ich tun? Die meisten Menschen, auch die meisten Christen, leben Tag für Tag hin und fragen sich nie, was soll ich tun? Die sagen, ich mache alles recht. Stellen Sie einmal Ihr Leben vor Gott in Frage. Ist das überhaupt richtig, was ich tue? Auch im Blick auf jene schwere Last meines Lebens. Ich habe so viel veruntreut vor Gott. Mein Leben vergeudet, meine Kraft vergeudet in allen möglichen Dingen, nur nicht für Gott gelebt. Was soll ich tun? Das war die Frage, die auch die Hörer am Pfingsttag stellten, als Petrus mit ihnen noch einmal kurz die Geschichte Jesu durchgeht und von der Kreuzigung sprach. Da fiel ihnen die Schuld aufs Gewissen und sie fragten, was sollen wir tun? So fragte ein Saulus, als er nach Damaskus ritt und er zum ersten Mal die Stimme Jesu hörte, was soll ich tun? So fragte der Gefängnisdirektor in Philippi, was soll ich tun, dass ich gerettet werde nach dem Erdbeben? Auch diese Klugheit wird immer vom Geist Gottes bewirkt. Dass man anfängt überhaupt zu fragen, was soll ich tun? Die Frage des erschrockenen Gewissens, die sicher Millionen, aber Millionen Menschen nicht kennen, aber da, wo Gottes Geist wirkt, wacht die auf. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Und ich meine doch, dass dieses Gleichnis von Jesus uns noch ein bisschen weiterhilft, da noch die Gedanken dran zu spinnen, wie das ist. Der sagt, ich brauche einen, der mir gnädig ist. Halunken wissen genau, dass alles andere nicht mehr hilft. Einen, der dann für mich eintritt, der mich wenigstens aufnimmt. Wie gut, dass wir Gnade haben können, und zwar Gnade vom Richter selbst, von Jesus. Vor dem wir einmal stehen, vor dem Richterstuhl Christi, und heute will er uns alle Gnade und alle Vergebung schenken. Das muss für uns jeden Tag neu ein großes Erleben sein, wenn wir Dinge unseres Lebens ordnen, korrigieren, im Licht Jesu bekennen und sagen, wie gut ist das, dass es das gibt. Ich könnte mir mit Geld nichts kaufen und mit guten Werken auch nicht, vielleicht das Wohlwollen von einem Menschen. Sie können sich noch die Freundschaft von jemandem sichern, aber im Blick auf die Schuld vor Gott und auf den Gerichtstag vor Gott können Sie gar nichts tun, nur die Gnade Jesu annehmen. Und da sollte uns der Halunke allerdings mit seinem drastischen Verhalten die Augen öffnen. Mensch, wie kann man so blind sein, dass man alles andere für wichtig hält am Christentum und das Wichtigste vergisst? Ich darf heute ihn zum Freunde haben. Wissen Sie, was das heißt? Sagen Sie das einmal am Bett von Schwerkranken, Herr, mein Hirtbrunn aller Freuden, du bist mein, ich bin dein, niemand kann uns scheiden. Das Evangelium. Und das hat Jesus uns auf drastische Weise deutlich machen wollen. Tu, was nötig ist. Ergreife die Gnade, die dich rettet. Noch ein letztes, behalte, was richtig ist. Das ist schwierig formuliert, das mal, das gebe ich zu, aber wissen, was los ist, tun, was nötig ist, behalten, was richtig ist. Bei dem letzten sind wir jetzt, behalten, was richtig ist. Jesus macht ja einen feinen Unterschied und die Textausleger, die ganze Kommentare geschrieben haben, haben auch zu dieser Stelle sich oft ausgelassen. Und da gibt's so viele Meinungen wie Textausleger an dieser Stelle. Ich muss Sie einmal auf ein paar Dinge jetzt hinweisen. Jetzt ist gut, wenn Sie die Bibel aufgeschlagen haben. Im Vers 8 ist der Anstoß immer, der Herr lobte den ungetreuen Verwalter. Wie kann Jesus einen solchen Schurkenstreich loben? Ja, Jesus hat ihn doch nicht gelobt. Wer hat ihn gelobt? Der Chef des Verwalters. Verstehen Sie, der Chef vom Gleichnis. In der Welt gibt selbst bei den Richtern noch ein Schmunzeln über den Ganoven, müssen sie lachen, auch wenn sie ihn noch ins Gefängnis stecken, wie raffiniert er sein Ding gedreht hat. Jesus hat doch den ungerechten Haushalter nicht gelobt. Der reiche Mann, der Chef vom Verwalter hat ihn gelobt, müssen sie unterscheiden. Das ist ein großer und wichtiger Unterschied. Und dann sagt Jesus in diesem 8. Vers, jetzt pass mal auf, die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen. Im Umgang miteinander sind die gewandter und pfiffiger und klüger. Aber natürlich sind sie dümmer in Sachen des Reiches Gottes. Sie sind nur, wenn es ums Geld geht, recht clever. Und da holen sie einen Profit raus. Aha, da holen sie noch 2% Konto am letzten Tag raus, bevor es verfällt. Müssen Sie mal sehen. Und im Sommerschlussverkauf stehen Sie schon morgens um 7 Uhr da, um die Jacke um 12 Mark zu erwischen. So sind Sie clever, die Kinder der Welt. Und die Kinder des Lichts, die sollten das ergreifen, was nötig ist. Und jetzt gehören eben die Verse noch dazu. Und ich bin überzeugt, dass Jesus sie im Zusammenhang mit diesem Gleichnis gesprochen hat. Und darum will ich sie hinzufügen, dass Jesus uns warnt und sagt, pass mal auf. Die Dinge des Geldes haben ein Eigengewicht und die beherrschen dich. Das sind dämonische Kräfte, wie überall. Die ziehen uns, binden uns, fesseln uns und bestimmen unser Tun. Wir können gar nicht darüber herrschen. Darum Vorsicht vor diesen Sogkräften. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Jetzt mach du in deinem Leben die Gottesherrschaft fest. Diene du dem Herrn. Es ist nicht richtig, dass es Jesu Lehre war, wir sollten alles, was wir haben, hergeben. Das ist eine ganz üble Verdrehung dessen, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gewollt, dass wir Haushalter sind vor ihm, mit Zeit, Kraft und Geld. Und dass wir auch mit dem, was in unseren Taschen und auf unseren Konten ist, ihm dienen. Niemand kann zwei Herren dienen. Entthrone du diesen Gott Mammon. Und mach in deinem Leben Gott zum Herrn über alles. Bei dem Verwalter war das schrecklich. Ein Mann, für was hat er gelebt? Für einen kurzen Gewinn in dieser Welt und am Ende steht er da als einer, der sein Leben völlig verfehlt gelebt hat und schuldig geworden ist. Das ist klar. Und da wird es uns groß, wie Jesus uns das herausstellt, die Treue auch im Kleinen. Und ich will damit nicht bloß so aufhören, sondern mich das ganz deutlich an den Schluss stellen, das hat uns Jesus wichtig gemacht. Dass da gar kein Missverständnis sein kann. Du, mit jedem, was du umgehst, mit jeder Minute deiner Zeit, mit jedem Lebensabschnitt, den du lebst und mit jeder Mark, die du ausgibst, tu es im Lichte Gottes. Du Verwalter bist vor Menschen oder vor Gott. Tu es vor Gott in der großen Treue, ihm auch darin zu dienen. Und ich bin so glücklich, dass uns Jesus zeigt, dass wir ihm nicht nur im Gottesdienst dienen, sondern draußen in der Welt, in der Buchführung der Bilanzen, in der Verwaltung der Lager und in den Speisekammern, die wir haben. Bei Hausfrauen kommt es vor, wenn man sagt, ich komme kurz bei Ihnen vorbei, dann sagen Sie mir es vorher, ich möchte vorher aufräumen. Ich sage immer, komm nicht zum Visitieren. Das ist mir egal, wie Sie vor Menschen Ihren Haushalt machen, aber bringen Sie vor Gott Ihren Haushalt in Ordnung. Wenn schon Weltleute wissen, was die Stunde geschlagen hat, dann sollten Sie es noch viel besser wissen. Heute. Heute. Bestellen Sie heute Ihr Haus. Heute. Tu Rechnung von deinem Haushalten, sagt der Herr. Heute. Bring heute das, was Ihnen jetzt aufs Gewissen fällt. Heute in Ordnung. Vor Menschen und vor Gott. Amen. Und nun singen wir das Lied, O Gott, du frommer Gott, wo dieses Haushalten beschrieben ist, in der Verantwortung, die wir üben sollten, gerade in unseren weltlichen Verpflichtungen, in denen wir leben. 383, wir singen die ersten 3 Verse und noch den 6. Vers singen wir, 1 bis 3 und 6.
Thank you.
Wir wollen beten. Herr, du Richter unseres Lebens, das ist ein so großes Angebot von dir, mit dem du uns immer wieder angesprochen hast, wie du unser Leben heute ordnen und zurechtbringen willst. Es sind so viele Dinge, an denen wir immer wieder schuldig werden, wo wir versucht und betrogen werden. Ja, du weißt auch, wo bei uns sich Unrechtes gut findet und wo Dinge von uns verursacht sind, weil wir böse geredet haben. Und wir wollen das nicht nur bei dir, sondern auch vor Menschen in Ordnung bringen. Hilf uns jetzt zum Bereinigen, dass wir durch und durch gerecht werden, durch dich, durch deine Erneuerung. Und wir wollen dir danken, dass du uns aufschreckst, solange es noch Zeit ist, dass wir unser Leben ordnen, bevor du uns heimrufst zu dir. Herr, lass uns diesen Gerichtstag immer auch vor Augen haben, dass wir nichts beschönigen, nichts verdrehen, nicht uns behäbig beruhigen, sondern dass wir wach unser Leben überdenken. Wir wollen jetzt auch bitten für alle, die in Verantwortung stehen, auch für die, die in der Öffentlichkeit unseres Volkes zu wirken haben, in der Politik, in der Verwaltung, in der Wirtschaft, dass sie immer wieder bewusst sein, dass sie vor dir auch Rechenschaft abgeben müssen. Wir wollen dir danken, dass du uns heute Frieden schenkst und wir auch diese Zeit haben des Wohlstands. Da zeig uns, wie wir mit den Gaben, die du uns anvertraust, Gutes stiften können, überall dort, wo so schreckliche Not herrscht. Herr, bewahre du auch die Gaben, die wir weitersenden und die wir einlegen, dass sie nicht anderen zur Versuchung werden, dass sie dort auch in Asien, Südamerika und Afrika Heil schaffen können für dich. Wache du über jeden Pfennig, den wir geben, dass er zu deiner Ehre dienen kann und dass er Menschen etwas bezeugt von deiner Liebe und von deiner Güte. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz. Tut uns immer leid, wenn schon so frühzeitig man hier keinen Sitzplatz mehr bekommt. Ich hoffe, dass es auch drüben bei aller Enge in der Übertragung einigermaßen ging. Wir sind ja auch immer in unseren Gottesdiensten verbunden mit den vielen, die über die Kassetten mit uns den Gottesdienst mitfeiern. Auch alle unsere Entwicklungshelfer, jetzt über 30 an der Zahl, sind mit uns an diesem Gottesdienst verbunden. Und wir grüßen Sie alle, wo Sie auch stehen, und wollen auch für Sie beten, dass Gott die Schwierigkeiten wegräumt. Noch ein paar Dinge zum Hinweis. Notizenzettel ist ja hinten da, wo alles draufsteht. Wir haben 2 Gottesdienste am Bußtag. Normalerweise im 2. Gottesdienst haben wir keine Sitzplatzprobleme. Ich darf Sie an das erinnern, was nicht im Notizenzettel steht. Das ist die Matinee mit Cesar Molibacci. Er wird 1,5 Stunden erzählen, wie er seine Jugendarbeit tut in Soweto und in anderen Teilen Südafrikas. Wir sind ja jetzt dabei, für ihn ein Freizeitcenter zu bauen im Zululand. Das ist besonders notvoll, dass die Schwarzen kaum Möglichkeiten haben, Ferien zu machen. Wir wollen einfach helfen. Das ist etwas viel Besseres als protestieren. Einfach helfen mit den Gaben, die uns Gott anvertraut hat. Am Totensonntag ist das. Dann steht nicht im Notizenzettel, doch steht es vielleicht schon, Adventsabend um 18 Uhr, das ist der Vorabend vom ersten Advent. Das ist ein schöner Abend hier in der mit Kerzen erleuchteten Kirche. Dazu möchte ich Sie heute schon einladen, Vorabend des ersten Advent. Im Übrigen bedienen Sie sich hinten bei den Blättern, da ist jetzt der Freundesbrief der Hofacker Vereinigung da, da sind auch Briefe von Cesar Molebazzi da und so weiter. Da brauche ich nie was dazu sagen. Das sollten Sie immer durchschauen, dass Sie da informiert sind. Das Opfer heute ist für das Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Das ist uns wichtig, dass in unserer Landeskirche Pfarrer ausgebildet werden, die nicht nur wissenschaftlich trainiert sind, sondern die vom Heiligen Geist geprägt sind. Das kann man natürlich nicht machen, aber man kann sich drum bekümmern. Und dann wollen wir uns mit einsetzen, dass Pfarrer in unserer Landeskirche sind, die Ehrfurcht vor Gottes Wort haben. Heute ist das Jahresfest des Albrecht-Bengel-Hauses in Böblingen. Wenn noch jemand, ist doch in Böblingen, ja, wenn noch jemand hin will, unser Opfer heute ist für diese wichtige Aufgabe, dass wir mithelfen, auch hier durch unsere Opfer, obwohl die Kirche viele Kirchensteuer hat, aber das kann sie nicht und tut sie nicht, dann machen wir es durch Opfer, dass dort junge Studenten ausgebildet werden. Und wir freuen uns an denen, die schon herausgekommen sind und denen, die dort Aufnahme gefunden haben. Ich darf Sie noch darauf hinweisen, dass wir das Fest der goldenen Hochzeit haben, auch am kommenden Sonntag. Das ist parallel dann zur Matinee, etwa um 11.40 Uhr nach dem zweiten Gottesdienst, und zwar Familie Dinglinger, Martin und Edith Dinglinger, Hohenheimer Straße 75. Wir freuen uns mit. Die Familie Dinglinger hat so viel in unserer Gemeinde geholfen, im Besuchsdienst, im Krankenpflegeverein, als Rechner. Und dann freuen wir uns auch an diesem 50-jährigen Ehejubiläum. Nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.